das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens.
Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Kübeler, Redakteure im Feuilleton der Welt.
Und Podcaster. Neuerdings.
Ja, also der Podcaster genau. Ist ja so eine Art Unterform von Redakteuren wahrscheinlich, oder?
Ja,
wir sind ja so viel gleichzeitig.
So Überformen.
Ja, vielleicht auch das.
Ja. Wobei ich neulich schon Ostlauf in der Zeit.
Ha? Nee, wir müssen noch die Hierarchie etablieren, sozusagen, wo die Redakteure stehen und wo die Podcaster.
Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, es gibt wahrscheinlich schon irgendeine neue Metakategorie, die wir noch gar nicht kennen, die sich gerade auf TikTok entwickelt oder
ja,
in irgendeinem Subnetzwerk der Jugend.
Ist Moritz von Uslar eigentlich auf TikTok?
Das weiß ich nicht, aber der hat halt neulich irgendwann getwittert, wer 2020 noch keinen Podcast hat, der hat es geschafft. So ungefähr, weil so viele Leute jetzt Podcasts haben.
Deswegen
habe ich sowieso das Gefühl, wir hinken dem Trend nicht hinterher, wir reiten ihn.
Und, aber wir sind dann vielleicht sind auch irgendwann die Ersten, die keinen Podcast wieder haben sozusagen, oder? Da muss man ja auch hinkommen.
Da muss man hinkommen, da wollen wir aber erstmal nicht hinkommen, weil wir haben unseren Podcast sogar ein bisschen geupdatet. Wir haben jetzt sogar eine neue Rubrik, den Kulturschock der Woche. Und zwar wollen wir das jetzt so machen, dass jede Woche, also immer wenn wir aufnehmen, einer von uns ein Thema mitbringt, das für ihn sozusagen in den vergangenen Tagen der Kulturschock war. Oder? Habe ich das jetzt gut erklärt, Jan?
Ich glaube schon. Also vor allen Dingen, da wir noch nicht damit angefangen haben, ist es ja noch einigermaßen flexibel. Insofern, alles, was du sagst, ist sofort eher ein Gesetz.
Geil. Ich überlege gerade, was ich noch alles so loswerden will. Also, mein Kulturschock der Woche, Jan, war für mich die Instagram-Challenge, die unter dem Hashtag Challenge Accepted aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob du schon was davon mitbekommen hast. Ich habe es vorher gesehen auf dem Instagram-Account einer befreundeten Schriftstellerin. Und zwar, also vielleicht muss man erstmal fürs nicht ganz so Social-Media-affine Publikum erklären, was eine Challenge überhaupt ist.
Oder was Instagram ist.
Oder was Instagram ist. Das kann ich nicht erklären, deswegen versuche ich es jetzt, glaube ich, auch nicht.
Das ist Facebook nur mit Bildern. Das wäre die ganz, ganz kurze Erklärung.
Ja,
ne?
Genau, und eine Challenge ist halt eigentlich sowas wie ein spielerischer kleiner Wettbewerb, den man mit anderen Leuten austragen kann oder auch mit sich selbst austragen kann. Also der Klassiker wäre vielleicht sowas wie die 30 Tage Yoga-Challenge oder sowas, wo es dann darum geht.
Es gab doch ganz berühmt, das kennt ja fast jeder, wahrscheinlich die Eisbucket-Challenge.
Ja, genau,
das war ja vor ein paar Jahren, wo sich alle diesen Eiskübel übergießen mussten.
Genau, um Spendengelder für ALS zu sammeln, ne? Für das Heilen der schrecklichen Krankheit.
Amyotrophe Lateralsklerose.
Ja, wir haben uns beide als Buchhonda, glaube ich, auch schon relativ intensiv damit auseinandergesetzt, aber das ist vielleicht nicht zu den Podcasts. Ne?
Nee. Aber erzähl, also worum geht's da jetzt in dieser Challenge?
Genau, es geht darum, zum Ausdruck zu bringen, dass man andere Frauen unterstützt. Sozusagen. Und das tut man, indem man ein Bild, ein Selfie oder auch ein Porträt von sich postet. Und die einzige Regel ist eigentlich, dieses Bild muss schwarz-weiß sein. Das sind sehr, sehr schöne Bilder, die da Frauen hochgeladen haben. Viele prominente Frauen. Das Model Eva Longoria ist dabei, Khloe Kardashian ist dabei. Also diverse Big Names, aber auch viele sogenannte ganz normale Frauen sozusagen. Und was man dann einfach macht, ist, man setzt den Hashtag Challenge Accepted. Also viel wie Herausforderung angenommen. Und die Herausforderung besteht halt eben darin, in Zukunft andere Frauen zu unterstützen, ja. Und diese anderen Frauen, die man irgendwie entweder unterstützt oder von denen man vielleicht irgendwie inspiriert wurde, die einfach nur gute Freundinnen sind und so weiter, die kann man dann wiederum auch taggen und sie somit anspielen und sie dann auch wiederum zum Teil der Challenge machen, indem sie dann wiederum von sich diese Schwarz-Weiß-Bilder posten. Und so will man wahrscheinlich irgendwie, es ist ein feministischer Hashtag, man will ja Sichtbarkeit schaffen in einer Welt, die man immer noch als männerdominiert empfindet und in der man das Gefühl hat, es ist wichtig, dass Frauen sich gegenseitig eben unterstützen und das Netzwerken lernen. So, jetzt könnte man ja fragen, was ist daran der Kulturschock, was ist daran so schlimm? Das ist doch eigentlich total schön. Ich finde es trotzdem unglaublich doof, unter anderem, weil da jetzt schon wieder so eine Diskussion drum entbrannt ist, von der ich das Gefühl habe, es ist immer die gleiche Diskussion, welche Diskussion sage ich gleich noch, Aber erstens könnte man sich ja fragen, geht es eigentlich wirklich darum, Frauen zu unterstützen? Oder geht es vielleicht einfach eher darum, dass man irgendwie diese schönen Schwarz-Weiß-Bilder von sich postet? Also man muss dazu sagen, es gibt auch nie viel Text, man setzt einfach diesen Hashtag, man hat eben dieses Foto, was man da postet und ist natürlich damit total im Zeitgeist. Und dann ist es aber auch so, dass sozusagen Frauen oder auch andere Leute, die jetzt Kritik an dieser Aktion äußern, da gab es zum Beispiel eine amerikanische Podcasterin, die das gerade getan hat, die hat auf Twitter in Zweifel gezogen, dass das wirklich eine gute feministische Aktion ist oder eine hilfreiche feministische Aktion ist und hat daraufhin ihre eigenen Aussage nach Hass-E-Mails bekommen, einen wahnsinnigen Shitstorm bekommen und so weiter. Sie würde Frauen nicht unterstützen, sie würde sich selbst nicht genug lieben und so weiter.
Weißt du, Hanna, wenn ich da kurz reingrätschen darf, was mir auffällt oder einfällt, wenn ich davon höre, und also diese Spielregel haben wir vielleicht noch nicht deutlich genug gemacht. Ich wusste jetzt noch nichts von diesem Thema bisher. Also der Kulturschock ist insofern auch ein Schocker für
immer
den jeweils anderen.
Es
gibt keine vorherigen Absprachen, also wird das erste Mal damit konfrontiert. Ein Gedanke, den ich dazu jetzt habe, ist, dass es eigentlich fast so eine Essenz, du hast eben auch schon gesagt, es passt total in den Zeitgeist, und ich finde, es passt insofern in den Zeitgeist, als beinahe alle Zeitgeist-Zutaten, die man gerade so hat, man hat soziale Medien, man hat Hashtags, man hat den Feminismus, man hat Solidarität per se, man hat Bewegungen, dann hat man aber natürlich auch sofort wieder Kritik an den Bewegungen und irgendwelche Shitstorms, die kreiert werden.
Genau.
Und also all diese Zutaten sind da, bei einem zumindest relativ vagen Inhalt, ne? Weil man könnte ja auch meinen, zum Beispiel jetzt gerade Bilder von sich auf Instagram zu posten und dann noch von Frauen und so und dann noch sehr schöne Bilder. Also dafür ist ja Instagram vielleicht nicht direkt erfunden worden, aber zumindest war ja auch in den letzten Jahren schon kein Mangel an schönen Selbstinszenierungen von Menschen auf Instagram. Und dass man das jetzt noch mit einem Hashtag versieht, der aber gar nichts, also der auch selber nichts aussagt, sondern nur aussagt, dass man einen Hashtag, also dass man hier eine Challenge accepted hat, ne? Also eben nicht Black Lives Matter, das ist dann sozusagen ein Inhalt zum Beispiel oder was auch immer. Die Ice Bucket Challenge ist dann auch wieder für etwas. Aber hier, es gibt zwar diesen Inhalt, aber der wird erstmal noch nicht ausgespielt, sondern nur Challenge accepted. Also mit anderen Worten, es hört sich so an, als wären so lauter, fast so leere Formen. Also es ist leer im Sinne von, ne, eines Inhalts entkleidet. Einfach die typischen Formen und Zutaten werden zusammengebastelt auf so eine ideale Weise und das schon beinahe egal ist, worum es eigentlich geht.
Und man könnte sich das mit der leeren Form, muss man dazu sagen, ja schon auch bei den schwarzen Flächen, die bei Hashtag Black Lives Matter gepostet wurden, fragen. Ne? Also damit will ich natürlich nicht sagen, dass die Bewegung als solche leer ist, aber es gibt sozusagen eine Form des Virtue Signaling, also des Signalisierens der eigenen Tugendhaftigkeit, der eigenen Teilhabe an diesen großartigen, progressiven, emanzipatorischen Bewegungen, der halt darüber einfach nur stattfindet, dass man das postet.
Wobei, Hanna, da würde ich doch sagen, also du hast recht im Prinzip, aber ich würde jetzt noch einen Unterschied machen zwischen den beiden, weil bei Black Lives Matter ist das Ganze ja auch noch angeschlossen an eine wirkliche gesellschaftliche Bewegung, die also jetzt gerade, also die ist relativ zeitlich überschaubar, ne? Die ist irgendwie losgegangen jetzt mit dem Tod von George Floyd in den USA, es gibt Proteste in den Straßen, es entspinnt sich in viele Richtungen gleichzeitig. Und da war dann diese Solidaritätserklärung, indem man einfach gewissermaßen Malevichs schwarzes Quadrat postet, einerseits sehr abstrakt und vage, da hast du schon recht, aber andererseits halt doch genau mit dieser Sache eben eine Solidaritätserklärung. Diese Frauengeschichte jetzt allerdings, und das ist ja natürlich auch unbestritten per se eine gute Sache, Feminismus zu unterstützen, aber es ist eben jetzt ein sehr offensichtlich vager Feminismus, weil, Frauen zu unterstützen, das könnte ja bei allem sein, also in der ganzen Welt, ne? Also dadurch verliert das sozusagen so ein bisschen, finde ich, eine Greifbarkeit. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei, also ich finde es übrigens großartig, wenn es auch ein Kulturschock ist, insofern ist, dass wir uns nicht einig sind am Ende. Damit könnte der Kulturschock
eine Premiere jedenfalls, genau.
Ja, genau. Es hatte den konkreten Anlass, dass die amerikanische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez letzte Woche hart angegangen wurde. Sie wurde als fucking Bitch
irgendwie bezeichnet. Ja. Genau. Und da hat dann eine viel beachtete Verteidigungsrede gehalten.
Ja, genau. Und das war
und damit ist das sozusagen, verstehe. Und davon auch, also bezieht sich das dann aber, und das meinte ich auch eigentlich nur, ne? Ich will jetzt ja hier nicht irgendwie böse rüberkommen, sondern ich meinte nur, das ist natürlich dann ein konkreter Anlass und dann ist es dann auch so gemeint, also Unterstützung bei Frauen, wenn die auf so eine unflätige und eindeutig frauenfeindliche Weise beleidigt werden? Ist es sozusagen in dem Kontext dann eine Solidaritätsbekundung?
Also ich glaube, du hast doch einfach recht mit der Wahrheit. Am Ende geht es irgendwie um alles und nichts. Und ich hatte vor allem eben einfach das Gefühl, dass sozusagen die Art und Weise, wie jetzt die Metadebatte dazu geführt wird. Also es ging dann zum Beispiel auch schon wieder darum, ob denn bei dieser Art der Aktion irgendwie beispielsweise Transfrauen oder behinderte Frauen genug berücksichtigt würden, ob die genug Sichtbarkeit bekommen, dass einfach immer die gleichen austauschbaren Förmchen sind, die da so hin und her geschoben werden. Und dass das alles ein bisschen Kindergarten ist.
Ich würde es jetzt vielleicht auch einfach mal so stehen lassen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber uns ausgetauscht. Vielleicht, weil auch die ganze Sache gar nicht so weit weg ist von dem Thema, von dem du jetzt auch schon weißt, also wo wir uns drüber verständigt haben vorher, dass wir drüber sprechen wollen, unserem eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und vielleicht können wir das sozusagen, kann das auch noch diese ganze Debatte etwas beleuchten. Denn es geht im engeren Sinne um Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt zwischen Demonstranten und Polizisten, Gewalt zwischen vielleicht auch einfach Randalierern und Polizisten, wie wir sie vermehrt gesehen haben in der letzten Zeit. Aber es geht eben auch um das Hineinreichen in den virtuellen Raum, in das Digitale, in die Internetkultur, in soziale Medien, in die Verhashtagisierung solcher Sachen. Und ja, vielleicht fasse ich einfach nochmal den absoluten, Grund oder die Basis, bringe ich mal auf den Punkt, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Und das waren diese jetzt auch viel besprochenen, viel diskutierten Krawalle vom Frankfurter Opernplatz, die am Samstag oder am Wochenende vor 2 Wochen passiert sind, wo man muss es wahrscheinlich gar nicht mehr in aller Ausführlichkeit sagen, weil das auch sehr viele Leute mitgekriegt haben. Nachts, also Mitternacht, nachts um 1, Jugendliche, wie man dann später herausgefunden hat, durch einfach Vernehmungen und aufgenommene Personalien, sehr viele mit Migrationshintergrund, fast ausschließlich, glaube ich, haben Flaschen geworfen, haben randaliert. Wir haben auch ein Tondokument davon, wo Fuck the Police gerufen wird und dann eine Flasche fliegt. Einem Polizisten sozusagen irgendwie, und man weiß nicht so genau, ist ja alles dunkel auf diesen Videos etc. Und es ist dann eine Diskussion entbrannt, die vor allen Dingen eine politische Diskussion war, aber wir glauben, dass sie eben auch eine totale Kulturkomponente hat, also eine Komponente in der Hinsicht von Kultur, also kultureller Interpretation, und dass es Sinn macht, diesen Kontext stärker zu machen. Habe ich das so halbwegs zusammengefasst?
Ja, auf jeden Fall. Du warst jetzt ja schon sehr konkret bei den Protesten am Frankfurter Opernplatz, ne, die Deutschland ja auch sehr bewegt haben.
Stimmt, soll nur der Ausgang sein.
Absolut. Genau, also wir reden über Gewalt im öffentlichen Raum. Vielleicht müssen wir uns erstmal so ein bisschen noch verständigen darüber, was meinen wir eigentlich mit Gewalt. Also wir denken jetzt ja an die Denkmalschleifung, über die wir auch hier im Podcast schon mal geredet haben, die es in Amerika vor allem gegeben hat, ansatzweise auch in Deutschland. Wir reden über die Eskalationen in Stuttgart. Wir reden jetzt eben über die Krawalle auf dem Frankfurter Opernplatz, über die du ja auch einen sehr interessanten Artikel geschrieben hast, auf den wir vielleicht gleich nochmal kommen können. Die Überschrift ist die neuen Barbaren. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir darüber quatschen, was du eigentlich mit diesem Begriff des Barbaren meinst. Genau, vielleicht können wir erstmal kurz darüber, also was fasst du denn, Jan, unter Gewalt im öffentlichen Raum und was ist daran so neu?
Also ich finde jetzt vor allen Dingen, wenn ich die Frage leicht hijacken darf und so ein bisschen umdrehen, sozusagen hinsichtlich schon der Antwort, die mir auf diese leicht veränderte Frage einfällt. Ja, also ich finde das super, diesen Vergleich herzustellen oder anzustellen zwischen den doch eher etwas, zumindest auf den ersten Blick, ungerichteten und rein gewaltvollen Protesten so in Stuttgart oder in Frankfurt und dieser doch jetzt auch schon auf den ersten Blick sehr politischen Gewalt gegen Statuen zum Beispiel. Denn, also das sind, glaube ich, diese beiden großen Komplexe. Ne? So einerseits diese etwas etwas fast Verständnis oder also eine diese rätselhafte Gewalt, die sich einfach, die sich ohne Grund zu entspinnen scheint, wo man dann eben wirklich, wo die Experten sich unterhalten und sich fragen, was ist das, ne? Also in Stuttgart, in Frankfurt, was treibt diese Leute an? Ist es einfach die Frustration über die Corona-Einschränkungen, dass die also nicht mehr in die Clubs können und sich einfach deswegen also eine Lust an der Gewalt ausleben, da an diesen großen Plätzen etc. Und auf der anderen Seite einer doch sehr leicht verständlichen Gewalt, die man nicht teilen muss. Also das würde ich, glaube ich, sowieso, ich weiß nicht, ob kann ich wahrscheinlich auch für dich sprechen, dass wir natürlich, auch wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wir wollen nichts entschuldigen, wir wollen nur verstehen, wir lehnen natürlich Gewalt ab, selbstverständlich. Aber man muss sie nicht teilen, diese Gewalt gegen die Statuen, aber man kann sie halt eher verstehen. Ne? Das sind Argumente. Da sagt jemand, I don't know, Churchill war ein großer Rassist oder sei ein Rassist gewesen, da gibt's Belege für und will deswegen diese Statue nicht mehr haben, findet das einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch uneingedenk der Tatsache, dass der auch irgendwie England vor Hitler weitgehend bewahrt hat, beziehungsweise ein großer Gegner war und so weiter. Also so historische Unterschiede werden eingeebnet und es gibt eine eindeutige moralische Entscheidung, die dann dazu führt, zum Beispiel diese Statuen zu stürzen. Aber beides ist Gewalt im öffentlichen Raum. Und ich glaube eben, dass die sehr viel miteinander zu tun haben. Auch, also dass die verbunden sind gewissermaßen. Diese sehr politische Gewalt und die zumindest auf den ersten Blick eher unpolitische Gewalt.
Gab es denn, also ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt in der vergangenen Woche wie du, der du eben auch darüber geschrieben hast, gab es denn wirklich gar keine erkennbare Agenda oder sowas wie Spuren von politischem Protest in Frankfurt jetzt zum Beispiel?
Ja, also es gab vor allen Dingen Mutmaßungen. Also es zum Beispiel auf der Pressekonferenz Anfang der Woche, direkt nach diesen Krawallen, hat der Polizeipräsident selber den Bezug hergestellt zu Black Lives Matter zum Beispiel. Also hat gesagt, ja, das sei eben gerade großes Thema, aber seine Polizei sei ja gar nicht rassistisch etc. Aber das war tatsächlich wirklich fast schon vorauseilender Gehorsam, könnte man sagen. Also eine Vorwegnahme eines Arguments, das noch gar nicht gefallen war, denn diese Randalierer selber haben das nicht wirklich für sich in Anspruch genommen. Also es gab keinerlei Plakate, es gab keinen sichtbaren Anlass eigentlich für diese Gewalt, sondern also zum Beispiel dieses Fuck the Police, was geschrien wurde. Also man könnte sagen, erstmal überhaupt ein Affekt, ein wirklich gewalttätiger, gegen die Polizisten gerichteter Affekt, aber gleichzeitig eben auch, wie wir Feuilletonisten sofort assoziieren, ein ganz, ganz berühmtes und wirkmächtiges Lied aus der Pop- oder Hip-Hop-Geschichte in dem Fall, nämlich eben das gleichnamige Fuck the Police von NWA aus den späten 80er Jahren, einer frühen Band des Hip-Hop, die damals auch, also mit Leuten, die jetzt mittlerweile wahnsinnig reich und berühmt sind, Dr. Dre, Eazy-E zum Beispiel, die also vollkommen gesellschaftlich akzeptiert sind seit langem, die aber damals als regelrechte Staatsfeinde gesehen wurden und sich in einem Kontext, der natürlich rassistisch viel aufgeladener war, als wir den jetzt in Deutschland haben, nämlich so im Rahmen dieser ganzen Aufstände, die es in Los Angeles gab zum Beispiel etc., sich mit der Polizei gekabbelt haben und dann gewissermaßen der popkulturelle Ausdruck waren. Und ich denke zum Beispiel, das wäre also für den etwas genaueren Beobachter ein ganz klares Indiz, dass da was zusammengeht. Ne? Also das wäre jetzt nur der erste. Ich hätte noch ein paar andere Indizien. Aber also wenn deine Frage wäre, sagen die das selber oder sieht man das eindeutig? Nein. Also man muss schon ein bisschen, man muss da nachspüren sozusagen.
Ja, es kommt einem ja fast so vor, als wären die Proteste die Bestätigung einer These, die sowohl links als auch rechts gerne hätten. Also man könnte ja irgendwie sowas sagen wie Teile der Linken, die momentan sehr sichtbar ist, haben eine Erzählung über die westliche Gesellschaft, in der die Unterdrückten quasi in einer dauerhaften Wut durch ihre Diskriminierung vor sich hin brodeln und diese Gewalt sucht sich jetzt ihren vielleicht sogar berechtigten Ausdruck. Und gleichzeitig spricht ja aber auch die politische Rechte permanent von einer Destabilisierung des öffentlichen Raumes.
Ja, also ich glaube, du hast total recht. Das sind, was wir da erleben, sind irgendwie so digital, also von der digitalen ins Reale und wieder zurückschwappende Feedback-Schleifen, die sich gegenseitig verstärken. und die genauso zu sowas führen. Also es sind verschiedene Erzählungen, Narrative in der Luft, ne? Also Black Lives Matter ist ein ganz wirkmächtiges und das sind so Anknüpfungspunkte, glaube ich, für verschiedene Leute, also eben auch diese Typen jetzt vom Opernplatz, die sowas zumindest ausprobieren. Also die dann sich einfach gefallen in dieser, ne? Also wir haben jetzt eine Welt und vor allen Dingen in den USA, die geprägt ist von solchen Riots und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, und das wird jetzt auch bestätigt von vielen Konfliktforschern oder so, die dazu Interviews gegeben haben, die auch sagen, ja, Jugendliche, die eben jetzt die irgendwie eine Art Unterhaltung, die wollen sich unterhalten, die wollen irgendwie Luft rauslassen, haben wenig Ventil dafür, weil ja praktisch ihre ganzen normalen Orte, an denen sie sich versammeln, zu sind. Die treffen sich jetzt eben in den großen Städten an zentralen Plätzen und gehen dann eben in solche Muster rein, ne? Oder benutzen solche Muster, die angeboten werden. Und da hast du natürlich auch total recht. Und gleichzeitig sind das auch Muster, die Rechten durchaus ebenfalls unterstützen, ne? Also die wollen ja, die suchen ja die ganze Zeit nach neuen Beweisen, warum zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund abzulehnen sind. Auch, also es ist wie so ein gegenseitiges Rollenspiel eigentlich, scheint mir, was sich da zu vollziehen scheint.
Ja, nur dass bei den Leuten, die auf der Straße sind, ja wirklich sowas wie eine reale Wut da sein muss, damit es überhaupt erstmal zum Ausdruck kommt. Ne?
Stimmt, also Wut sagst du einerseits, aber es kann ja auch wirklich eine Lust an der Wut sein. Ne? Also man kennt das ja aus anderen Szenen. Also es gibt ja in unserer sehr zivilisierten Gegenwart viele kleine Enklaven der Gewalt, die auch vielleicht nicht jetzt allgemein akzeptiert sind, aber die wir schon lange kennen. Also nimm sowas wie die Sadomasochisten-Szene, wo man irgendwie auch irgendwo hinfährt, um sich dann da auspeitschen zu lassen zum Beispiel. Oder das ist jetzt auf einer relativ individuellen Ebene, aber im größeren Fußball-Hooligans, die irgendwo hinfahren, um sich mit Leuten zu prügeln. Das ist also vollkommen klar, dass das passieren wird. Das ist ein gewollter, ein angestrebter, ein ersehnter Exzess der Gewalt sozusagen. Mhm. Und das ist ja dann nicht nur eine Wut, die sich da entlädt, sondern das ist irgendwas anderes. Ne? Also es hat wahrscheinlich Wutelemente, aber dann eher schon Wut als ein Kick. Das ist Wut als Unterhaltung gewissermaßen. Und ich glaube, das hat damit auch viel zu tun.
Du hast ja ein bisschen dir auch die Videos angeguckt in den letzten Wochen von diesen Protesten und dir ist ja vor allem aufgefallen, wie wahnsinnig gut gekleidet die Jungs alle sind, die da mitmachen. Was hast du denn daraus gezogen?
Also ich wollte einfach nur mal, also damit bin ich also eingestiegen eigentlich in den Text, den ich darüber geschrieben habe, weil weißt du, was man auch so erst hörte, ja, das sind alles verrohte Asoziale, die irgendwie, die wollen einfach sich nur schlagen etc., aber unter anderem auch ihre Kleidung konnte halt Aufschluss geben darüber, dass das so einfach nicht ist, sondern dass die sich zumindest sehr zu interessieren scheinen für sehr komplexe Systeme, also komplexe Zeichensysteme, wie es eben auch Mode ist. Ne? Also die haben dann irgendwie so Gucci-Gürteltäschchen und Valentino-T-Shirts und teure Turnschuhe. Also ein Valentino-T-Shirt, wenn es echt wäre zumindest, das kostet 300 Euro oder so. Ne? Also das ist jetzt nichts, was man mal so ganz easy macht. Und auch die Autos, mit denen die da ankommen zum Beispiel, es gehört ja auch so zu diesen sehr deutlichen Zeichen, die setzen im öffentlichen Raum. Das sind natürlich nicht alle, da waren jetzt Hunderte unterwegs und irgendwie fast 40 sind festgenommen worden, aber es ist jetzt aufgefallen, dass so in den letzten Wochen da immer in der nahen Fressgasse, das ist so diese Fressmeile, eine Fußgängerzone, die vom Opernplatz direkt in die Innenstadt, also in die Richtung Zeil und richtig Fußgängerzone führt, die war dann immer vollgeparkt mit wahnsinnig teuren Autos, die vielleicht auch eine Form von Asozialität ausstellen sollen, so Lamborghinis etc., aber es ist eben eine sehr bedachte Asozialität. Es ist eben das Gegenteil von einfach, und da sind wir jetzt vielleicht auch bei deiner Ursprungsfrage so nach Barbarei, das hieß ja die neuen Barbaren und unserer Zivilisation, also diesem Gegensatz, das ist eine Art von Barbarei, die eindeutig kokettiert mit Zeichen des Asozialen in den Augen der Zivilisierten sozusagen. Also es ist nicht, sind eben nicht einfach nur die asozialen, völlig kulturlosen Horden, die da einfallen, sondern das ist eine richtig popkulturelle Provokation, die da läuft.
Der Barbar kommt ja auch aus dem Lied von Haftbefehl, oder?
Der Barbar, es ist auch ein weiterer irrer Zufall, dass gerade Haftbefehl, der Offenbacher Rapper, und viele von den Leuten, die da randaliert haben, kommen wohl auch aus Offenbach, also aus so Frankfurter Umland, aber eben besonders auch Offenbach. Dieser Offenbacher Rapper Haftbefehl hat gerade einen Song, der heißt Conan der Barbar auf seinem neuen Album, wo er schon wirklich so rappt: Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial, scheiß auf Arnold, ich bin Conan der Barbar. Das ist wirklich wie der Soundtrack zu diesem Ding, ne? Also der, aber auch das ist natürlich, es klingt dann erstmal so schockierend, aber es schockiert halt eben mit der Lehre von Inhalt. Also da wären wir schon fast wieder bei deinem Kulturschock. Also, ne, es ist eben eine, der sagt nicht mehr, es gibt keine Forderungen, die daran geknüpft sind. Es ist nicht hier, wir kämpfen gegen den Rassismus. Nein, sondern es ist eine Selbststilisierung als Barbar, die aber eben der ultimative Kulturschock ist, und Kulturschock halt im Sinne, wie Punk damals Kulturschock war, etc. Das sind ja alles keine neuen Gesten per se, sondern nur die jeweilige Form ist neu. Aber wir kennen das halt schon über die Jahrzehnte der Kulturgeschichte oder der Popgeschichte.
Ja, Jan, ich glaube, da müssen wir jetzt langsam auch schon wieder zum Ende des Kulturschocks kommen. Genau, wir hören uns wieder in 4 Wochen, ne? Weil du jetzt einmal Urlaub machst, also wir lassen quasi eine Folge ausfallen, und
ich muss auf öffentlichen Plätzen randalieren zwischendurch.
Wo willst du denn randalieren?
Ich weiß es noch nicht, ich gucke mal. Aber ich nehme einen ganz kleinen Platz, nicht so einen großen. Randalieren natürlich auch alleine, weil sonst ist mit Corona mir zu gefährlich.
Es gab doch auch gerade die Kinder, die ihr Klassenzimmer zerstört haben. Vielleicht fangen wir im privaten Raum an und zerlegen erstmal unsere Wohnungen.
Ja, das habe ich schon längst hinter mir.
Ja, bin
das, das besprechen wir in der nächsten Folge des Kulturschocks.
Genau, und die könnt ihr wie immer auf Spotify, auf Apple Music, natürlich auf welt.de hören. Und wir freuen uns sehr, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr uns vielleicht sogar abonniert.
Ciao.
Tschüss.